Ich bete. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Josef, noch vor einigen Monaten ein ganz normaler Zimmermann, hat vielleicht eine Ausbildung genossen, hat sich in eine Frau verguckt, hat sich mit der verlobt, der Maria, lebte in Nazareth, hat es vermutlich gar nicht so schlecht. Es wäre eigentlich ein normales Leben gewesen. Doch Gott hatte einen anderen Plan. Maria kommt zu ihm und sagt, du Josef, ich bin schwanger. Und Josef fällt aus allen Wolken. Wie kann das sein? In der Bibel steht, sie hatten keinen Verkehr bis dahin. Es kann also gar nicht sein. Und sie sagt weiter, ich bin vom Heiligen Geist schwanger. Josef hatte eigentlich einen sicheren Plan. Gott hatte einen anderen Plan mit ihm, mit seiner Familie. Es gab eine Volkszählung, sie müssen nach Bethlehem, circa 160 Kilometer entfernt, mit einer schwangeren Frau gar nicht so einfach, vor allem in Israel, wo es durchaus auch mal ganz schön trocken und heiß sein kann. Dort bekam seine Frau den Sohn. Josef nannte ihn Jesus, so wie es der Engel ihm gesagt hatte. Und die Hirten kamen, die Weisen aus dem Morgenland kamen. Irgendwie war Weihnachtsstimmung, irgendwie war glücklich. Sie hatten eine gute Zeit miteinander. Sie waren überwältigt von dem, was da passiert ist. Sie haben gemerkt, hier passiert was ganz, ganz Besonderes. Die Weisen aus dem Morgenland haben inzwischen wieder ausgecheckt, sind also wieder auf dem Heimweg, auf einem anderen Heimweg, als sie ursprünglich gedacht hatten, aber egal. Und dann kommt der Engel Josef wieder, oder begegnet dem Josef wieder und sagt, hau ab. Wir lesen in der Bibel, wenn ich es anschalte, funktioniert es auch. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. So, vorbei mit Weihnachtsstimmung. Schluss, Flucht. Jetzt ist endgültig Ende mit dieser Weihnachtsatmosphäre. Die Geschenke sind alle ausgeteilt und gehen vermutlich mit nach Ägypten. Sie müssen also fliehen. Wir lesen hier von der ersten Christenverfolgung, genauer gesagt von der ersten Christusverfolgung. Herodes wollte das Kind umbringen lassen und der Engel sagt es Josef. Josef als Vater hat die Verantwortung, da jetzt loszuziehen und seine Familie in Sicherheit zu bringen. Mitten in der Nacht packt er alles zusammen und geht weitere mindestens 160 Kilometer nach Ägypten. Ich weiß nicht genau, wo er hingegangen ist, vermutlich doch noch ein paar Kilometer hinter der Grenze. Also ganz schön weit mit einem kleinen Kind und einer Frau. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war. Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Echt jetzt? In dieser Geschichte müssen unschuldige Kinder sterben? Wieso lässt Gott so etwas zu? Er hätte Herodes sterben lassen können. Er hätte Herodes einen Engel begegnen lassen können, der ihn zurechtweist. Er hätte die Sterndeuter vielleicht schon am Anfang an Herodes vorbeischicken können, dann hätte Herodes es gar nicht mitgekriegt. Gott hätte so viel machen können. Hätte Fahrradkette. Gott hat es nicht gemacht. Und warum er es nicht gemacht hat, darüber ist es müßig eigentlich zu reden. Es ist so. Fakt ist, unschuldige Kinder sind gestorben. Mehrere Dutzend, vermutlich hunderte Söhne wurden umgebracht. Und warum? Einfach so? Nein, sogar 600 Jahre oder 630 Jahre im Voraus vorausgesagt. Der Prophet Jeremia hat 630 Jahre vor Christus gehandelt, gewirkt, und da wurde es schon vorausgesagt. Auch das ist in Gottes Plan drin. Warum? Wissen wir nicht. Aber warum mussten sie eigentlich sterben? Weil Jesus geboren wurde. Diese Kinder mussten sterben, weil Jesus, der Sohn Gottes, geboren wurde. Und weil Herodes Angst um seinen Thron hatte. Weil er einfach Schiss hatte, dass ihm ein anderer König diesen Thron wegnimmt. So war es ja auch von den Sterndeutern gesagt, also ein König von Israel, ein König der Juden. Wie Martin vorher schon angekündigt hat und wie die Schriftlesung auch schon gezeigt hat, heute ist Stephanustag, zudem, dass der zweite Weihnachtsfeiertag ist. Stephanus, Märtyrer, also einer, der gestorben ist für seine Überzeugung, für die Überzeugung, dass Jesus Christus der Herr ist. Stephanus, einer, der bis in den Tod hinein nicht aufhören konnte, von Jesus zu reden. Und er wurde damals von den gläubigen Juden gesteinigt. Warum? Weil er an Jesus, den auferstandenen Christus, geglaubt hat und weil er seinen Zuhörern davor gesagt hat, was sie falsch gemacht haben, wo sie auf dem falschen Weg sind. Er hat sie zurechtgewiesen. Auf Basis dessen, was er aus Gottes Wort gelesen hat und was er von Jesus mitgekriegt hat, gehört hat. Auch er musste sterben. Sind wir froh, dass wir nicht mehr in der Zeit leben. Da ging es ja ganz schön brutal zu. Unschuldige Kinder müssen sterben. Einer wird einfach so gesteinigt, weil er an einen Gott glaubt, an Jesus Christus glaubt. Da sind wir echt froh. Aber die Wahrheit ist, während wir hier in dieser Kirche sitzen, wunderschön geschmückt, weihnachtliche Stimmung, tolle Musik, gut genährt von den letzten Tagen, gut bis sehr gut genährt von den letzten Tagen, sterben in dieser Welt hunderte Menschen. Hunderttausende Menschen sind verfolgt, weil sie nicht schweigen können, von Jesus zu reden. Eine lange Liste von Ländern, Iran, Irak, Nordkorea, Pakistan, Afghanistan. Diese Liste ist sehr weit fortzusetzen. Alles Länder, in denen Christen verfolgt werden, weil sie an Jesus glauben, weil sie nicht schweigen können, von Jesus zu reden und weil sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sagen, so wie ihr handelt, das ist nicht recht. Auch eine lange Liste von Ländern, wo die Machthaber oder die Regime Angst haben, dass Leute in ihrem Land eine höhere Macht anerkennen. dass sich Leute in ihrem Land nach einem Größeren ausrichten als nach ihnen. Dass Leute in ihrem Land sagen nicht, du bist die letzte Instanz in meinem Leben, es gibt einen, der über dir steht. Es herrscht also Angst vor Machtverlust und vor Zurechtweisung in diesen Ländern. Nur in diesen Ländern? Als ich das so zusammengeschrieben habe, dachte ich, oh, irgendwie betrifft mich das auch selbst. Habe ich nicht oft selber auch Angst, Macht zu verlieren oder zurechtgewiesen zu werden? Ist es nicht oft meine Angst auch, dass Jesus vielleicht größer, also dass Jesus größer ist und mir auch etwas sagt, was ich so nicht hören will? Oder dass Gott tatsächlich die große, die letzte Instanz in meinem Leben ist? Habe ich nicht auch manchmal Angst, meine Macht, mein Ruder im Leben aus der Hand zu geben? Oder dass ich in der Bibel lese und merke, das, was da drin steht, das betrifft nur die nicht nur die damals oder irgendjemanden in meinem Umfeld, sondern das betrifft mich selbst. Da bin ich selbst gefragt, da muss ich selbst mein Verhalten ändern, da muss ich selber vielleicht auch Buße tun, weil ich falsch gehandelt habe. Ich glaube, die Angst vor Machtverlust und vor Zurechtweisung ist eine zutiefst menschliche Angst. Die gehört zu unserem Menschsein dazu. Und Gott setzt genau an der Stelle an. Gott will unser Vertrauen auch an den Stellen, wo es uns schwerfällt. Auch an den Stellen, wo wir nicht einfach sagen können, Herr, nimm alles. Herr, hier bin ich. Sende meinen Pastor, denn der wird schließlich auch dafür bezahlt. Nein, sondern es geht um mein Ich, mein eigenes Sein. Und hier bin ich gefragt, hier muss ich vertrauen und sagen, Herr, wenn du die Macht in meinem Leben übernimmst und wenn du mich zurechtweist, dann dient es dem Ziel, das du mit meinem Leben hast, deinem Plan. Dann kann Gottes Plan geschehen, wenn ich mich auch an dieser Stelle ihm hingebe. Und weil Christsein das bedeutet, dass wir eine höhere Macht, dass wir den einen Gott als unseren Gott anerkennen und ihm die höchste Priorität in unserem Leben geben, deshalb ecken wir Christen oft an. In der Gesellschaft, unter Freunden, unter anderen Leuten. Und die Christen in anderen Ländern, wo sie verfolgt werden, wo keine Religionsfreiheit herrscht, die ecken auch an. Genau deswegen, weil sie Gott die Macht gegeben haben und weil sie ihn sich zurechtweisen lassen. Das Paradoxe, in den Ländern, in denen Christen verfolgt werden, in denen Christen aufgrund ihres Glaubens sterben, wachsen die Gemeinden stärker als in allen anderen Ländern. Im Iran, in Nordnigeria, in Pakistan, in Nordkorea, das sind Länder, in denen Gemeinden wachsen, da wäre unsere Kirche schon lange zu klein, obwohl die Gemeinde erst vor einem Jahr entstanden ist. Warum? Ich glaube, weil diese Christen sich auf das Wesentliche konzentrieren. Weil sie sich auf Jesus konzentrieren. Ich glaube, dass wenn Christen verfolgt werden, wenn es um Leben und Tod geht, dann kann man nur noch das Allerwichtigste im Blick behalten. Dann ist der Fokus klar. Dann sind Nebensächlichkeiten einfach weg. Dann geht es nicht um Gottesdienstformen, dann geht es vielleicht auch nicht um so manche Uneinigkeit mit einem Mitchristen oder einer anderen Denomination, dann geht es um Jesus. Wenn Christen verfolgt werden, wird das Nebensächliche wirklich nebensächlich. Auf einer Missionskonferenz Mitte Oktober habe ich einen Vortrag von einem Iraner gehört, der sich entschieden hat, Christ zu werden. Und hatte eine gute Position, hatte Ansehen in der Familie, in seinem Umfeld, war so was Ähnliches wie ein Bürgermeister, hat sich für Jesus entschieden und hat damit all das aufgegeben. Wurde verfolgt, musste fliehen über die Türkei, jetzt inzwischen ist er in Deutschland. Und der steht da vorne und sagt, bist du bereit, alles aufzugeben für Jesus? Alles. Das ist einer, dem glaube ich das, dass er diese Frage ernst meint und dass er diese Frage mit einem vielleicht nicht immer fröhlichen, aber mit einem ehrlichen Ja beantwortet hat. Der hat alles aufgegeben für Jesus. Und so ist es oft. In anderen Ländern müssen Christen, wenn sie Jesus nachfolgen, alles aufgeben. Warum? Warum sollte ich alles aufgeben? Ich habe es hier schön. Ich habe eine nette Familie. Ich wohne ganz nett. Habe einfach so ein gutes Umfeld. Immer genug zum Leben und mehr darüber. Warum sollte ich also für Jesus alles aufgeben? Wir kommen zurück zum Stephanus. Vorher haben wir es schon gehört, ich lese es trotzdem nochmal. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn. Ich muss mir kurz die Nase putzen. Ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt, also unaufhörlich, zum Himmel hinauf. Denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Deshalb geben Leute alles auf. Weil es bei Jesus so viel mehr gibt. Weil es in Gottes Herrlichkeit so viel besser ist. Paulus sagt mal, ich bin gewiss, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns zuteil werden wird. Egal wie viel wir in dieser Welt leiden, egal was wir alles aufgeben müssen, das fällt in dieser Waagschale, fällt es niemals ins Gewicht gegenüber dem, was wir dafür bekommen, gegenüber der Herrlichkeit, in die wir dann hineinkommen. Stephanus hat es kurz bevor er gestorben ist, gesteinigt wurde, hat er das sehen dürfen. Und das hat ihn noch zusätzlich überzeugt. Da konnte er nicht nur nicht schweigen, er musste es rausschreien. Er rief, was er gesehen hat. Ich glaube, spätestens in solchen Situationen wäre ich sehr kleinlaut geworden. Hätte gesagt, okay, lasst uns das einfach mal nochmal ruhig angehen. Treffen wir uns morgen wieder, wir reden nochmal drüber. Nein, Stephanus blieb an der Stelle beständig und hat es hinausgerufen, was er sehen darf. Und dann wird er gesteinigt und am Ende, kurz bevor er stirbt, bittet er noch um Vergebung für die, die ihn gesteinigt haben. Kennen wir irgendwoher? Herr, vergib ihnen, was sie tun, hat Jesus gesagt, kurz bevor er am Kreuz gestorben ist. Stephanus, ein Nachfolger von Jesus, auch im Tod. Der Stephanus, auch Jesus, auch manch andere Märtyrer, die gestorben sind, haben das, was sie hier erleben, bei weitem nicht so wichtig gesehen als das, was kommen wird. Sie mussten das, was sie erlebt haben, das, was sie geglaubt haben, das, was sie als Wahrheit erkannt haben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass nur er in die Herrlichkeit Gottes führt, das mussten sie so vielen Leuten wie möglich erzählen. Hätten sie es nicht erzählt, wären ihnen nichts passiert. Sie haben also davon nicht aufgehört zu reden. Das ist es auch, was die Christen in der Verfolgung antreibt. Und das ist es auch, was ihre Worte so mit Vollmacht füllt. Weil sie so eine tiefe Überzeugung von dem haben, was sie glauben, dass alles andere ihnen nicht wert ist, diese tiefe Überzeugung aufzugeben. Deshalb wachsen die Gemeinden in den anderen Ländern so stark, weil sie sich ganz elementar auf Jesus ausrichten. Und weil sie diese unbändige, unglaublich tiefe Freude in sich drin haben. Eine Frau, die sehr viel in der Gemeinde mitgeholfen hat, alleinstehend war, erkrankte irgendwann an Krebs und es war klar, es geht nicht mehr lange. Sie hatte ein gutes Verhältnis zu ihrem Pastor oder Pfarrer und hat dann gesagt, Herr Pfarrer, ich würde gern mit Ihnen so meine Beerdigung planen und so meine Dinge ordnen. Er hat sich darauf eingelassen und sie hat ihm erklärt, welche Lieder sie gerne gesungen haben will, wie die Beerdigung ablaufen soll, wie sie auch aufgebahrt werden will und dass sie gerne in der rechten Hand die Bibel hätte, wenn sie dann aufgebahrt wird und in der linken eine kleine Kuchengabel. Und der Pastor so, das ist aber komisch. Also, das mit der Bibel verstehe ich, gottesfürchtige Frau, finde ich ja gut, aber das mit dieser Gabel. Und er fragt sie, warum diese Gabel? Und sie sagt, ach, ich war auf so vielen Gemeindeveranstaltungen und auf Geburtstagen und sowas. Und immer wieder hat jemand gesagt, behalte die Gabel, denn das Beste kommt zum Schluss. Das Dessert, ein wunderbarer Schokokuchen, vielleicht irgendwie was anderes, Leckeres, etwas sehr Gehaltvolles. Das Beste kommt zum Schluss. Behalte die Gabel. Die Frau hat das als Symbol genommen und hat gesagt, es ist mir wichtig, dass über meinen Tod hinaus vielleicht irgendwas bleibt von dem, was meine Botschaft auch war. Und an der Beerdigung haben sehr viele Leute gefragt, warum diese Gabel? Und der Pastor konnte in der Situation darauf eingehen und konnte erzählen, weil sie mit dieser Perspektive auf die Ewigkeit gelebt hat. Weil sie gesagt hat, egal was hier auf dieser Erde war, das Beste kommt noch. Ich glaube, das ist eine wichtige Perspektive, eine wichtige Grundausrichtung in unserem Leben, dass wir auch jetzt schon an die Gabel denken und die Gabel behalten und sagen, das Beste kommt zum Schluss. Dass wir jetzt auch schon sagen, egal was hier sein wird, egal was hier gerade ist, in der Herrlichkeit Gottes, da kommt erst noch das Allerbeste. Wir gehen zurück zur Geschichte, denn als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum, das dritte Mal, dass der Engel ihm erscheint. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück, doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes dessen Sohn Archelaus regierte. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war, er sollte Nazarener genannt werden. Drittes Mal begegnet der Engel Josef, gibt ihm Anweisung. Josef hat offensichtlich irgendwie in Judäa, da in Bethlehem und Umgebung ganz gut gefallen. Da wollte er vielleicht wieder hin, aber Gott hatte einen anderen Plan. Und auch das schon seit langer Zeit. Wie die Propheten vorausgesagt hatten, Jesus sollte Nazarener heißen, also muss er zurück nach Nazareth. Jetzt können wir natürlich das alles fragen, was hat diese Geschichte und das, was wir daraus lesen und das, was sonst noch so gesagt wurde, mit mir zu tun? Und ich glaube, wir können von dem, wie Josef handelt oder was wir von Josef lesen, so einiges lernen. Ich muss mich entscheiden, ob ich Gott oder den Menschen gefallen will. Josef hat es spätestens zu dem Zeitpunkt entschieden, als er Maria nicht verlassen hat, obwohl sie schwanger war. Was glaubt ihr, was damals los war in der Gesellschaft? Eine Frau ist schwanger, noch nicht verheiratet, und dann sagt der Verlobte, ich bleibe bei dieser Frau, und erzählt vielleicht auch noch irgendwas von einem Heiligen Geist. Wie verrückt ist das denn? Aber Josef hat Gott mehr gehorcht als den Menschen. Was, wenn meine Kollegen sarkastisch über Gott reden, über Jesus lästern? Bin ich bereit, in der Runde von Kollegen, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite, auch Position für Jesus zu beziehen und zu sagen, Moment, das, was ihr sagt, ist vielleicht eure Meinung, aber ich glaube etwas anderes. Bin ich bereit, da in die Konfrontation reinzugehen? Will ich Gott, will ich Jesus mehr gefallen als meinen Kollegen? Bin ich bereit, in so mancher Runde davon zu reden, dass es nicht nur den Himmel, sondern auch die Hölle gibt? Sage ich Leuten, die offensichtlich nicht an Jesus glauben, Jesus ist übrigens der einzige Weg zu Gott, der einzige. Bin ich bereit, da anzuecken? Mein Gehorsam ist gefragt. Nicht nur, dass ich Gott mehr gefallen will als den Menschen, sondern dass ich auch das tue, was er will. Josef hat zu jedem Zeitpunkt den Befehlen des Engels Folge geleistet. Ich sitze in einem Gottesdienst und die Predigt spricht mich an und ich merke, dass ich einem Bekannten, gegen den ich schon seit langer Zeit einen Groll in meinem Herzen habe, dass ich dem vergeben muss. Das merke ich ganz tief innen. Mache ich es auch? Gehe ich auf die Person zu und sage, ich vergebe dir? Oder lasse ich es? Gehorsam kann für mich Leiden bedeuten. Josef musste seine Träume aufgeben, sicheres Leben in Nazareth, als Zimmermann, mit einer Frau und so weiter. Er musste Spott ertragen, er musste weite Wege gehen und am Ende war er nicht mehr der leibliche Vater dieses Sohnes. Wahrscheinlich alles nicht das, was er sich ursprünglich vorgestellt hatte. Leiden kann für mich auch heißen, dass ich so manchen Traum aufgeben muss. So manchen Berufswunsch, eine Gehaltsvorstellung, eine gute Wohnsituation, so manche andere Sicherheit. Zum Beispiel, wenn Gott sagt, ich will dich an einer anderen Stelle haben. Ich will, dass du in die Mission gehst. Eine große Sache. Leiden kann auch viel kleiner aussehen. Und trotzdem glaube ich, dass es oft damit zusammenhängt, dass wir unsere Träume und unsere Wünsche aufgeben. Ich muss das Ziel im Blick behalten. Die Gabel. Josef wusste von Anfang an, als ihm der Engel das erste Mal begegnet ist, auf diesem Kind liegt eine besondere Berufung. Was die Berufung war, wusste er lange Zeit nicht, bis sich das dann auch gezeigt hat. Stephanus wusste, was mit Jesus geschehen war, wusste, welche Berufung auf Jesus lag, wusste, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er hat das Ziel im Blick behalten, während seines Lebens und im Sterben. Wenn ich krank bin, wenn ich eine zerrüttete Familie habe, wenn mir mein Einkommen nicht zum Leben reicht, habe ich dann immer noch diese Perspektive auf Jesus? Habe ich dann immer noch diese Perspektive, dass am Ende ich in der Herrlichkeit bei Jesus sein werde? Diese Perspektive kann man auch mit einem Zitat unterschreiben. Sag Gott nicht, dass du ein großes Problem hast, sondern sag deinem Problem, dass du einen großen Gott hast. Verändere also deine Perspektive. Wenn ich das Problem die ganze Zeit anschaue, wird mich das Problem herunterziehen. Wenn ich Jesus anschaue, wenn ich mit ihm in Verbindung bleibe, wenn ich an ihn glaube, ist das Problem nicht plötzlich weg, aber es kriegt einen anderen Stellenwert. Ich blicke mit einer anderen Perspektive drauf. Gott hat einen Plan. Und der ist manchmal anders, als wir uns den vorstellen. Und er will mit allen Menschen die Ewigkeit verbringen. Dazu hat er Josef gebraucht, dazu hat er Jesus gebraucht, dazu hat er Stephanus gebraucht. Und wenn du es zulässt, dann gebraucht er auch dich dazu, dass andere Menschen mit Gott die Herrlichkeit in Ewigkeit verbringen. Wenn wir eine bombensichere Methode hätten, dass es ein Mittel gibt, das alle Krankheiten heilt, wir würden es doch in unserem Umfeld erzählen. Wir würden es doch jedem erzählen, den wir kennen, und sagen, du, es gibt da ein Mittel, es ist verschreibungspflichtig, aber es gibt da ein Mittel, das heilt deine Krankheit. Die Botschaft von Gott, die Botschaft von Jesus, die Botschaft von der Ewigkeit, die ist viel besser. Die ist nämlich nicht rezeptpflichtig, die ist kostenfrei, außer dass sie mein Leben kostet. Aber das ist so viel besser als die Heilung jeder Krankheit, weil ich in Ewigkeit bei Gott verbringen darf. Weihnachten beginnt mit dieser Geschichte, mit der Geschichte von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes, der auf der Erde gelebt, gelehrt und gelitten hat. Er ist unschuldig gestorben für mich, für meine Fehler, für mein Versagen, und er will mich in diesem Leben führen, mich an der Hand nehmen, durch Höhen und Tiefen, und er liebt mich so, wie ich bin. Da muss ich mich nicht erst verändern. Er schenkt mir die Kraft, mehr zu werden, wie er mich sieht. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Er schenkt die Kraft dazu. Ich muss es nicht alleine tun, aber bereit sein muss ich. Ich lade uns alle ein, eine lebende Werbefläche für Jesus zu sein, der uns geschaffen hat, der uns liebt, der für uns in den Tod gegangen ist und der uns die Möglichkeit gibt, Gott direkt zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu sein. Georg Christoph Lichtenberg hat ein Zitat: Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne jemandem den Bart zu versengen. Wenn wir lebende Werbeflächen für Jesus sind, dann werden wir anecken. Dann werden wir der ein oder anderen Person den Bart versengen. Wenn wir die Fackel der Wahrheit durch das Gedränge tragen, dann ist es so, dass wir nicht überall gerne gesehen sind und dass nicht jeder dazu sagt, ja, voll gut, was du machst oder was du glaubst. Wenn wir also dafür ausgelacht, beschimpfen oder vielleicht sogar geschlagen werden, sind wir in guter Gesellschaft. Die Christen in dieser Welt tun es. Sind wir auch bereit dazu? Amen.